Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Zeit und für die Gelegenheit, in diese Fragen einzutauchen, das Wort Gottes zu lesen. Wir bitten dich aber, Herr, dass du uns jetzt führst. Du weißt, was wir brauchen und was wir jetzt auch, wo wir stehen bleiben sollen und wo wir schneller vorgehen sollen. Und wir bitten dich um die Leitung, ganz konkret, heute Morgen. Und danke, dass du uns Weisheit schenkst, dass unser Leben in deinem Lichte zu betrachten und auch die Ereignisse unseres Lebens von deiner Warte aus zu betrachten. Und mehre uns die Schau von dir, Herr, eine große Schau, eine Erkenntnis von dir, wie du wirklich bist, Herr. Danke auch für die Zeit, die wir haben dürfen. Wir wollen uns dir anbefehlen. Amen.
Amen.
Ich muss noch was nachtragen. Ich muss nachtragen, ich habe ja versprochen, dass ich von der Erdnuss noch was sage. Ganz kurz. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht aus diesem Buch von George Carver. Das ist sehr wertvoll, kann ich nur empfehlen. Der Mann, der überlebte. Ja, aus Erdnüssen kann man 150 Produkte herstellen. Hier sind 40 davon. Öl, Margarine, Butter, Kochfett, Mayonnaise, Milch, Buttermilch, Pulverkaffee, Fleischersatz, falsche Austern, Süßigkeiten, Eis, Punsch, Diabetikernahrung, Weizenersatz, Seife, Haarwaschmittel, Bleichmittel, Schmierfett, Linoleum, Metallpolitur, Klebstoff, Plastik, Tapeten, Tinte, Farben, Schuhcreme, Imprägniermittel, Salben, Rasiercreme, Hautcreme, muskelstärkendes Öl, Medizin gegen Husten. Aus der Schale kann man Marmor herstellen und Dünger, 30 Farben, Kininersatz und Kuhfutter. Und aus der dünnen roten Haut kann man Papier herstellen. Stellt euch das vor, was Gott in eine Erdnuss hineingemacht hat. Das heißt hier in dem Buch, Herr, wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Und dann gemeinsam gingen wir ins Labor an die Arbeit. Wisst ihr, wer wir sind? Ich und der Herr, oder der Herr und ich. Ja? Ihr müsst, ein paar Sätze noch. Ihr müsst lernen, gewöhnliche Dinge ungewöhnlich gut zu tun, hat er gesagt. Und da hat er mal keine Antwort gewusst, hat ihm jemand was gefragt, sagte, ich weiß es noch nicht, darüber muss ich noch mit Gott sprechen. Er wartete entschlossen auf die Hilfe Gottes die ganze Nacht und als sie ihm gegen Morgen schließlich zuteil wurde, war die Lösung sehr einfach und klar. Oder, ja, er hat ja gar kein Geld genommen. Und da hat er mal gesagt, wo war das jetzt? Gehaltserhöhung, da war eine Gehaltserhöhung, die haben ihn da angestellt im Labor und dann wurde er, da haben sie, hat er das abgelehnt und dann haben sie ihm getadelt, er muss die Gehaltserhöhung, muss er annehmen, hat er gesagt, was soll ich denn mit noch mehr Geld anfangen, ich habe doch alles, was ich brauche. Kam jemand zu ihm, der hat gefragt, es ging um berufliche Entscheidungen. Und der hatte ein paar berufliche Angebote. Und dann hat ihn gefragt, was er tun soll. Dann hat er gesagt, wenn Sie die Vorzüge zweier Angebote abwägen, so setzen Sie doch das angebotene Gehalt an die letzte und den persönlichen Gewinn an die vorletzte Stelle. Und Sie werden richtig entscheiden. Noch einmal. Wenn Sie die Vorzüge zweier Angebote abwägen, so setzen Sie doch das angebotene Gehalt an die letzte und den persönlichen Gewinn an die vorletzte Stelle. Dann werden Sie richtig entscheiden. Das war gut. Ja, jetzt, das war Carver. Zurück zu unseren Problemen. Also, wir waren dabei, wozu Probleme? Wir haben gesagt, damit wir lernen, dass Gott Gott ist und bleibt, damit dieser Gott verherrlicht wird, damit wir in unserer Liebe zu ihm uns bewähren und dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und da war noch das eine, damit wir anderen eine Hilfe werden. Das Letzte. Das ist ja auch so, dass da soll man immer dran denken, wenn wir in große Probleme oder schwierige Situationen kommen, die uns entgegenstehen, dann sollen wir lernen, dass diese Situation später mir eine, in der Seelsorge eine Hilfe werden kann, weil andere Menschen dann auch so in eine Situation kommen oder in ähnliche Situationen und dann kann man ihnen was sagen, was man selber gelernt hat dabei. Das sind ja die besten Seelsorge Ratschläge, die man geben kann, wenn man selber das durchgemacht hat. Also der Herr wird das alles verwenden. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Sechster Punkt, oder ich weiß nicht, die Nummerierung stimmt nicht. Fünftens soll das sein, oder? Fünftes soll das sein. Praktische Hilfestellung aus Jakobus 1 und dann noch aus 2. Korinther 1. Das, mit dem möchte ich abschließen, dieses Thema. Also hier ein paar ganz praktische Hilfestellungen. Und es betrifft ja auch das Leben, betrifft ja auch den Umgang miteinander. Also in Jakobus 1 haben wir ja, ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das wäre wahrscheinlich, da bräuchten wir etwa 3 Stunden dazu, aber hier einfach die Punkte. In Jakobus haben wir das Thema Anfechtungen und Prüfungen. Und was sollen wir da tun? Er gibt hier 6 Hilfen und er ist sehr einfach, sehr lebensnahe, der Jakobus. Das ist ja das Interessante bei Jakobus, der ist so spricht so direkt in unser Leben hinein. Das erste, achte es für Freude. Das ist mal eine Überraschung, ja, wieso soll ich ein Problem als Freude achten oder eine Prüfung? Aber weil eben, wir sollen das als Freude achten, weil ich hier was lernen kann. Oder? Weil Gott hier mich ganz besonders dran nimmt. Er hat eine Absicht, er hat eine gute Absicht mit dieser Prüfung. Und ich soll mich also freuen und wissen, dass die Erprobung unseres Glaubens Ausdauer bewirkt. So heißt es in Vers 3. Nehmt zur Kenntnis, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Und das führt einen ins Beten und das festigt dann das Vertrauen und bewirkt, wenn wir vertrauen, dann bleiben wir drunter, dann bleiben wir dabei. Und das ist ja das, was wir lernen sollen, in einer Situation zu verharren. Das Wort Ausdauer heißt drunter bleiben. Ja. Damit, Vers 4, lasst die Ausdauer ein vollkommenes Werk haben. Die Ausdauer, die tut etwas in uns. Wenn wir ausdauernd bleiben, standhaft bleiben in einer schwierigen Situation, dann geschieht etwas in unserem Leben. Das heißt hier, damit ihr vollkommen und ganz seid. Wir sind ja nur halb, was unser Charakter betrifft. Wir sind unfertig, verstümmelte Menschen. Und der Herr möchte, dass wir vollkommen und ganz werden, also fertig werden. Das Ziel also der Prüfung ist, dass unser Charakter behandelt wird, Christus ähnlich wird. Da braucht es Vertrauen zum Herrn. Das ist das eine. Die zweite Hilfe ist um Weisheit beten. Ganz wichtig. Wir haben nicht die Weisheit, wir blicken nicht durch. Warum, fragen wir, das ist die falsche Frage, wir sollen fragen, wozu, und dann bitten wir den Herrn um Licht. Für diese Sache, Herr, gib mir Licht, was dein Sprechen bedeutet. Ja. Und wenn mein Problem ist, dass 7 Tage Regenwetter ist, weil das Wetter so schlecht ist, darfst du ja auch beten, Herr, gib mir Licht, was du mir durch 7 Tage Regenwetter sagen möchtest. Der Herr spricht ja auch durchs Wetter. Oder durch kalten Frühling. Ja, also. Der Herr weiß, was er tut. Und in meinem Leben möchte er mich in eine Schule nehmen. Also um Weisheit bitten. Und wenn man um Weisheit betet, dann soll man wirklich freimütig beten. Vers 5. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht, sie wird ihm gegeben werden. Gott sagt nicht, ach, bist du dumm und wieso fragst du mich überhaupt, brauchst du doch gar nicht fragen. Das sagt er nicht. Er ist ganz, ganz geduldig und gibt uns die Weisheit, die wir brauchen. Erbitte aber im Glauben und zweifle dabei in keiner Weise, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geblasen wird. Denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Also,
bitte. Wir haben anfangs gesagt, irgendwie, wo kommen Sünde her und so weiter. Und da haben wir auch gesagt, wo kommen Probleme her?
Ja.
Und Probleme kommen auch von Sünde. Jetzt spricht der Kunde hier zum Beispiel von Anzeichen und Versuchungen und sagt aber auch, wir werden auch von unseren eigenen Begierden
versucht.
Ja? Also jetzt auch, diesen Ursprung. Aber wir haben zum Beispiel so allgemeine Lösungsansätze, also scheint irgendwie, wir können nun weitergehen. Wenn ich jetzt aber weiß, der Ursprung meines Problems, zum Beispiel die Sünde, da brauche ich eigentlich nicht um weitergehen, oder? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Manchmal ist es vielleicht schwer zu trennen, oder wenn es jemand anders ist, der ein Problem in meinem Umfeld verursacht. Also ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber
dann ist es, ja.
Manchmal ist die Ursache Sünde. Und manchmal weiß ich es vielleicht auch nicht genau.
Gut, wenn es Sünde ist, dann brauche ich wahrscheinlich nicht um Weisheit beten, aber dann kann ich Buße tun. Oder ich soll Weisheit beten, dass er mir klar zeigt, wo die Sünde war. Normalerweise weiß ich es aber, weil das Gewissen sich meldet. Bei Jakobus muss man wissen, in der ersten Hälfte des Kapitels spricht er von Prüfung. Und ab Vers 13 spricht er vor allem von einer Versuchung zur Sünde hin. Da sagt er, Gott versucht niemanden zur Sünde, weil Gott ist nicht böse. Also Gott ist nicht so, dass er dich zur Sünde reizt. Aber der erste Teil spricht von Anfechtung, also von Prüfung. Und
meint er dann meint er Sachen, die nicht durch Sünde
sind. Ja, der erste Teil ganz sicher. Im zweiten Teil sagt er ja, wirst verlockt von deiner eigenen Lust, oder? Dann ist klar, was du tun musst. Buße. Wenn wir sündigen, müssen wir Buße tun. Das ist ganz klar. Und wenn wir gesündigt haben und wegen der Sünde in Probleme kamen, hat Gott uns dann eine Lektion erteilt und dann will er, dass wir Buße tun. Und das Problem kann sogar helfen, dass wir zur Buße getrieben werden, ja, weil wir stehen dann an der Wand. Ja, jetzt bin ich an die Wand gerannt, weil mit meinem sturen Kopf, und jetzt zeigt mir Gott, schau, so geht's nicht. Dann muss ich Buße tun. Ist auch eine Art Führung in dem Fall. Ja. Führung, nämlich, dass er mich zurückführen möchte. Jetzt zeigt, so geht's nicht. Also um Weisheit bitten. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die dritte Hilfe ist Vers 9 bis 12. Eine zufriedene, gelassene Haltung, wie heißt es hier, eine unserer Lebenssituation entsprechende Haltung einnehmen, also innerlich gelassen, zufrieden, innerlich nicht rebellierend, mit der Lebenssituation, in die Gott mich gestellt hat. Der niedrig gestellte Bruder, der rühme sich in seiner Hoheit. Wer niedrig ist, der soll nicht jetzt jammern um seine niedrige Stellung, der soll sich freuen, dass er in Christus trotzdem hoch ist. Wer gesellschaftlich niedrig ist, ja, darf sich freuen in Christus. Was er hat in Christus, seine Stellung in Christus, der rühme sich in seiner Hoheit. Und der Reiche, der rühme sich in seiner Niedrigkeit. Der soll nicht auf den Reichtum sich verlassen. Der soll sich bewusst machen, dass er eigentlich nur ein Mensch ist aus Fleisch und Blut und dass der ganze Reichtum auf der Erde bleibt. Und soll stolz sein darauf, dass er einen Herrn hat im Himmel und dass er nicht abhängig ist von seinem Reichtum. Der rühme sich in seiner Niedrigkeit. Also es geht um die Einstellung, die man dazu hat, oder? Und er soll wissen, dass alles vergeht, wie die Blume, wie die Blüte des Grases. Also das heißt, eine entsprechende Haltung einnehmen, in dem Fall nicht auf sich selbst und auf die Stellung schauen und so weiter, sondern auf Christus. Das nächste ist die vierte Hilfe, Vers 12. Ein Seliger ist der, der in der Prüfung Ausdauer bewahrt. Glücklich der. Das Wort selig heißt Glücks, also das ist die höchste Form von Glück, Seligkeit. Das Wort verwenden wir nur noch, wenn die Kinder spielen und so weggetreten sind und gar nichts merken. Sag mal, schau, jetzt ist er selig. Ja. Das ist die höchste Form von Glück. Also selig ist der Mann, der in der Prüfung die Ausdauer bewahrt. Also schau auf die, denn, geht weiter, denn, schon wieder aus. Das ist denn wenn er, oder denn weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird. Also, schau auf den Lohn. Jetzt haben wir da wieder das alte Problem. Wie ging das jetzt? Kann mir jemand helfen? Wie war das jetzt? Das muss ich jetzt rüberschieben. Eva 8, das ist schon eingestellt.
Erweitert, ne?
Das ist schon. Und jetzt das Fenster rüberschieben, aber nicht dieses, das geht nicht.
Das andere, ne?
Das andere.
Power, nee. Welches war das?
Wahrscheinlich die oder die. Geh mal her. Nein, die nicht.
Nein, das war das nicht.
Die.
Jetzt können wir nach rechts schieben. Am Titel ein bisschen höher. Ah, da kommt's. Ja. Jetzt F5, Präsentation von mir.
F4? F5? Also, ich sage euch, Technik ist schrecklich. Früher war das einfach. Hab mal einen Overhead-Projektor gehabt und dann hat das funktioniert. Ich habe jetzt zwei.
Jetzt laufen zwei.
Jetzt schließen wir mal die alle. Wo viel Technik, da viel Probleme.
Jetzt F5 drücken.
Und ich darf Geduld lernen. Danke, das war's, das habe ich gebraucht. Gut. Bitte? Das nächste ist also, an den Lohn denken. Vierte Hilfe. Die Zukunft denken, das hilft schon. Das ist eine große Hilfe. Was der Herr uns geben wird. Im Blick auf die Zukunft leben. Nicht im Blick auf die Vergangenheit oder die Gegenwart. Nicht, was ich verloren habe und wie es früher war, sondern was einmal kommen wird. Fünfte Hilfe, eine richtige Schau von Gott haben. Darüber habe ich ja vorher gesprochen, oder? Eine richtige Schau von Gott haben, das ist das Um und Auf. Und da spricht Jakobus drüber in Kapitel 1, Vers 13 bis 18. Da zeigt er auf, wie Gott ist. Niemand sage, ich werde von Gott zum Bösen versucht. Oder Gott ist nicht einer, der zum Bösen hin versucht. Gott lässt manche Dinge in unserem Leben zu, aber er selbst versucht niemanden zum Bösen. Er denkt sich nicht, jetzt gebe ich ihm mal, jetzt schaue ich, ob er sündigt. Ja. Jetzt reize ich ihm zur Sünde. Jetzt möchte ich probieren, dass ich ihn irgendwie zum Sündigen hinkriege. So denkt Gott nicht. Sondern Gott lässt zwar dem Feind manchmal einen Spielraum, weil er weiß, die Prüfung, die dient zur Bewährung, aber er selbst ist nicht einer, der uns Böses schickt oder Böses tut. Ja? Wenn unangenehme Dinge in unserem Leben, auf unser Leben zukommen, dann, weil er ein gutes Ziel hat mit uns. Aber aktiv versucht er nicht zum Bösen. Das macht der Satan oder das macht die eigene Lust. Also jeder wird von der eigenen Lust weggezogen und gelockt, wenn man versucht wird. Vers 14 steht das. Und die Lust wird dann schwanger und dann bekommt sie eine Geburt. Die Lust empfängt, oder? Das ist die Schwangerschaft der Lust. Und dann gebiert sie die Sünde. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, wenn sie zur Vollendung gelangt ist, dann bringt sie den Tod hervor. Von Gott, dann sagt er, Vers 16, lasst euch nicht irre leiten. Lasst euch nicht irre leiten von irgendwelchen falschen Gedanken und falschen Lehren. Meine geliebten Brüder, lasst euch nicht irre leiten. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist von oben. Von einem Gott, der sich nicht verändert, Vers 17, kommt von herab vom Vater der Lichter, also von dem Schöpfer der Gestirne, bei dem es keine Veränderung gibt, noch irgendein Schatten werfen. Also Gott kann mit Versuchung, Gott selber kann zwar mit Veränderung leben, aber er selbst, bei ihm selbst gibt es keine Veränderung. Und er ist der Urheber vom Licht, von allem Licht, von allen Sternen. Und Gott hat für jede Dunkelheit ein Licht. Und er ist der Vater, er ist unser Vater und er hat uns das Leben gegeben. Und wenn er uns das Leben gegeben hat, dann erhält er uns auch das Leben. Er hat uns gezeugt, Vers 18, und hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit, aus eigenem Willen, damit wir eine Frucht, Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Die nächste Hilfe, Vers 19, eine richtige Einstellung zum Wort Gottes haben. Da werden wir dann aufgerufen, das Wort Gottes nicht nur einfach zu hören, sondern es auch zu tun. Schnell bereit zum Hören vom Wort und dann aber auch tun. Jetzt nur das nur so überblicksmäßig aus Jakobus 1. Also Jakobus ist hier sehr praktisch, man könnte hier sehr lange verweilen, möchte ich jetzt aber nicht. Und dann das nächste noch, aus der 2. Korinther 1. Oder sind noch Fragen zum Jakobus 1? Ein bisschen im Eilzugstempo durchgefahren jetzt aber. Dann 2. Korinther 1. Noch ein paar Sätze dazu. 2. Korinther 1 ist auch so ein Kapitel, wo wir sehr viel lernen über Probleme. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Weil dementsprechend, wie die Leiden Christi reichlich auf uns strömen, so auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns strömt. Also hier das Erste. Ich muss noch weiterlesen. Wenn wir bedrängt werden, für euren Trost und für eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden. Werden wir bedrängt, für euren Trost und eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden, werden wir getröstet für euren Trost und für eure Rettung. Und unsere Hoffnung ist fest für euch und wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Also das Erste, was hier wichtig für uns ist, ist, er sagt, die Leiden Christi kommen über uns, Vers 5. Die Leiden Christi kommen über uns. Das ist ein Text, den muss man schon ein paar Mal lesen. Weil erstens ist wieder ein langer Paulussatz und zweitens, er spricht hier so tiefe Wahrheiten, das muss man sich langsam zu Gemüte führen. Ich nehme nur ein bisschen was raus aus Vers 5. Er sagt hier, dass er die Leiden Christi, dass die reichlich auf ihn strömen. Was heißt denn das? Wieso sagt Paulus, wenn ich da Schwierigkeiten habe in meinem Dienst, große Probleme und Leiden da durchstehe, das sind die Leiden Christi. Ich dachte, die Leiden Christi, die hat er am Kreuz gelitten und fertig. Und dann hat Jesus nichts mehr zu leiden. Der ist jetzt in der Herrlichkeit, dem geht's gut. Wieso hat denn jetzt Christus noch Leiden? Paulus sagt hier offensichtlich, dass Jesus Christus mitleidet. Wenn der Paulus leidet, dann leidet der Herr Jesus mit ihm. Und deshalb sind das die Leiden Christi. Das ist schon sehr interessant. Das sagt die Schrift an einigen Stellen. Wenn die Gemeinde leidet, dann leidet Christus mit. Wenn die Gemeinde verfolgt wird, wer wird verfolgt? Christus wird verfolgt. Der identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde. Der ist zwar in der Herrlichkeit, ihm geht's gut. Und doch geht es ihm nicht gut, wenn er sieht, wie seine Gläubigen leiden müssen. Das ist nämlich ein ganz einfühlsamer Herr, der mitfiebert mit den Seinen. Und so sind die Leiden von Paulus sind auch die Leiden von Jesus Christus. Und wenn ich das weiß, dann ist mir das ein großer Trost, dass er mitleidet. Dann darf ich auch meine Last ihm abgeben. Darf ich alles ihm abgeben. Manchmal gibt es auch Leiden, die wir leiden, durch, wo wir gesündigt haben, oder? Was machen wir dann? Dann tun wir Buße. Und wenn wir Buße getan haben, was noch? Was nachher? Dann gibt es oft noch Konsequenzen, Folgen unserer Sünde, oder? Manchmal sündigen wir, oder wir gehen falsche Wege, dann tun wir Buße, aber die Konsequenzen sind immer noch da und wir leiden immer noch an den Konsequenzen. Was machen wir jetzt bitte? Jetzt dürfen wir diese Konsequenzen dem Herrn übergeben, sagen, Herr, ich habe jetzt Buße getan und du hast mir vergeben und ich freue mich und jetzt bitte ich dich, ich übernimm du jetzt bitte die Verantwortung für mein Leben weiter. Du siehst, jetzt ist es schwierig geworden und es ist aus eigener Schuld schwierig geworden, aber jetzt weiß ich, jetzt fühlst du mit mir mit und jetzt bitte führe mich weiter und ich habe jetzt eine Last zu tragen, aber diese Last übergebe ich jetzt dir. Darf ich dir jetzt meinen Rucksack trotzdem, diese Konsequenzen, ja, diese schwierige Situation, darf ich dir trotzdem diese Last übergeben? Und der Herr leidet mit und sagt, ja, komm, ich mache das mit dir und ich stärke dich und ich tröste dich darin und ich leide mit dir und ich verstehe dich. Obwohl ich schuldig bin, oder? Obwohl ich letztlich mir das selbst eingebrockt habe, kommt er jetzt mit und trägt mich auch in dieser Situation durch. Er sagt nicht, na, jetzt bist du selber schuld, das musst jetzt du irgendwie ausbaden. Ich setze mich zurück und warte mal, bis du da durch bist. So ist er nicht. Alle Leiden, die gehören dem Herrn Jesus, sind seine Leiden, die er mitleidet. Ja, die Leiden, die ich leide, leidet er mit. Und das tut, wenn jemand zu leiden hat, ist das ein riesengroßer Trost. Der führt mich jetzt darin, in den Leiden. Das sind die Leiden Christi. Also, Christi Leiden, das ist der Schlüssel für die Einstellung von Paulus zu seinen Problemen. Er weiß, das sind Christi Leiden. Meine Probleme, Herr, die sind jetzt deine Probleme. Der Heilige Geist lebt in unserem Körper, oder? Der Heilige Geist wohnt in unserem Körper. Das ist der Geist von Christus. Und jetzt muss ich was Schweres ertragen. Wer seufzt? Wer seufzt jetzt? Ich seufze. Gut. Aber die Bibel sagt noch etwas. Die Bibel sagt, nicht nur ich seufze. Die Bibel sagt, der Geist seufzt. Der Geist von Jesus Christus seufzt. Glaubt ihr das? Einige kennen die Stelle. Römer 8, Vers 28. Römer 8, 28. Ah, nicht 28, 26, danke. Römer 8, 26. Da ist die Rede vom Seufzen. Vorher sagt er, wir seufzen, Vers 23. Wir seufzen, oder? Da geht natürlich, die Situation ist, ja, wir sind schwach, wir leben in einer Welt mit einem Körper, der nicht vollkommen ist, der wird immer schwächer. Und wir seufzen in uns selbst, sagt er. Wir seufzen in uns selbst, Vers 23. Denn wir sind noch nicht, unser Heil ist noch nicht fertig, Vers 24. Das Heil, das kommt erst, das wird erst eines Tages ganz fertig sein, wenn wir bei ihm sind. Gut, Vers 26. Aber nicht nur wir seufzen, Vers 26, ebenso auch nimmt sich der Geist an unserer Statt, unserer Schwachheiten mit an. Denn was wir beten sollen, entsprechend dem, was erforderlich wäre, das wissen wir nicht. Der Geist jedoch selbst verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern. Meine Seufzer sind gesprochen. Meine Seufzer sind gesprochen. Seine Seufzer sind ungesprochen oder unaussprechlich, so oder so. Aber jedenfalls, die hört man nicht. Die werden nicht gesprochen. Der Geist seufzt. Aber das ist der Geist Christi, der seufzt. Leidet Christus mit, wenn ich seufze? Ja, er seufzt mit. Und manchmal weiß ich nicht, wie ich beten soll in einer Situation. Nimm's weg oder Herr, hilf mir oder irgendwas. Oder es gibt ja auch Situationen, wo man gar nicht mehr beten kann. Das haben einige erlebt. Du kommst in eine Situation, du kannst nicht mehr beten. Depressive Leute wissen das. Die können nicht mehr beten. Und was ist jetzt? Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und was ist jetzt? Jetzt er nimmt sich unsere Schwachheiten an. Und er seufzt für uns, aber in einem, mit ungesprochenen Seufzern. Das ist ein sehr großer Trost. Also die Christi leiden, das ist der Schlüssel. Zweitens, wenn ich Leiden habe, die aufgrund von, also Probleme, unter denen ich leide, oder irgendwelche Leiden, die auf mich zukommen, dann ist das, hat das eine seelsorgerliche Bedeutung. Das heißt, er tröstet uns, Vers 4, in unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in Bedrängnis sind. Das heißt, der Grund, warum ich jetzt leiden darf, ist, damit ich später die anderen, die leiden, seelsorgerlich stützen kann, trösten kann. Nämlich mit einem Trost, den ich bekommen habe in meinem Leiden durch Gott. Mit diesem Trost kann ich jetzt die anderen trösten. Das Dritte, wir dürfen immer mit Trost rechnen. Immer in jeder Situation darf man damit rechnen, dass Christus uns tröstet, Gott uns tröstet. Also in jedem Problem ist eine Hilfe. Entweder nimmt er mir das Problem oder er gibt mir Kraft, das Problem mit dem Problem zu leben. Wir dürfen immer mit Trost rechnen durch Gottes Wort. Es passiert irgendetwas. Es geschieht etwas. Und das Ereignis selbst, das predigt nicht. Das ist nur ein Ereignis. Das ist stumm. Ja? Und wir wissen oft nicht, wie soll ich das jetzt deuten? Wie soll ich jetzt dieses Ereignis, das passiert ist, wie soll ich das jetzt interpretieren? Was will Gott mir sagen? Und dann erinnert mich Gott an sein Wort und an Prinzipien des Wortes. Und das gibt mir dann einen Trost. Oder er ruft mir irgendwelche Gedanken in den Sinn. Gedanken, die mir helfen, an Gott zu denken. Oder er macht mir seine Gegenwart bewusst. Das darf ich auch dafür beten. Herr, mach mir deine Gegenwart bewusst. Bitte nicht beten, Herr, lass mich deine Gegenwart spüren. Das steht nicht in der Bibel. Das ist keine Verheißung. Aber ich darf beten, mach mir die Gegenwart bewusst. Manchmal sagen wir, ja, wir beten, Herr, lass mich die Gegenwart spüren. Ja, okay, das ist nicht verboten, so zu beten, aber es ist nicht eine Verheißung drauf. Weil spüren tut man Gott normalerweise nämlich nicht. Man spürt nicht Gott. Gott ist nicht etwas, was man mit unseren fünf Sinnen spürt. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Manchmal hat Gott gesprochen zu Menschen. Das gibt es. Aber das war sehr, sehr selten. Und dass man Gott spürt, ist sehr, sehr selten. Weil unseren Tastsinn haben wir, oder unsere Empfindungen haben wir für diese Welt, für diese Sinne. Die Sinne sind für diese Welt, wo wir jetzt drin leben. Sind nicht für die andere Welt. Also dann betet man nicht fürs Spüren, dann betet man fürs Bewusstmachen, dass er in unserem Denken uns bewusst macht, er ist da. Das ist ein Unterschied.
Die Verheißung gibt es?
Die ganze Schrift macht uns aufmerksam, dass wir uns bewusst sein sollen, dass Gott da ist. Ja. Ich bin bei euch und Gott sagt ja, dass er auf unser Denken wirkt. Er möchte, dass unser Denken verändert wird, dass wir rechnen mit Gott. Mose lebte mit dem Unsichtbaren, als würde er ihn sehen. Das heißt, er war ihm bewusst. Er hat ihn nicht gesehen, aber er lebte so mit Gott, als würde er ihn sehen, als sähe er den Unsichtbaren. Hebräer 11. Viertens, die Probleme fördern das Gottvertrauen. Auch hier in diesem Text habe ich schon angesprochen. Vers 8, die Probleme sind dazu da gewesen. Vers 9, wir haben das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir nicht uns auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Deshalb kamen diese großen Probleme hier bei Paulus, damit das Gottvertrauen gefördert wird, damit er sich auf Gott verlässt. Auf einen Gott, der auch aus dem Tode retten kann. Druck, das kennen wir ja. Druck, Stress, sagen wir, oder? Bedrängnis, Stress. Und man will fliehen und dann sind die Fluchtwege abgeschnitten. Da kann man nicht mehr fliehen. Und was jetzt? dann denkt man, jetzt wird es unerträglich. Jetzt wird es unerträglich. Und dann sagt man, also das halte ich jetzt nicht mehr aus. Über das Maß, sagt Paulus, über das Maß hinaus, Vers 8. Wir wurden bedrängt über das Maß, das heißt über unsere Kraft hinaus. Das heißt, er wurde mehr bedrängt, als er tragen konnte. Ich habe mal eine Predigt gehört, da sagt jemand, Gott gibt dir keine Last, die schwerer ist, als dass du sie tragen kannst. Stimmt gar nicht. Paulus hat eine Last bekommen, die war schwerer, als er tragen konnte. Über Kraft, über unsere Kraft. Und was jetzt? Damit wir uns auf Gott verlassen, damit zum Ausdruck kommt, dass Gott viel größer ist, dass nicht die Kraft nicht in uns ist, sondern in Gott. Dann werfe ich mich jetzt nur auf Gott. Also es gibt Situationen, wo der Druck so stark wird, dass er über unser Vermögen ist. Das, was ich jetzt gelesen habe, war 1. Korinther 8, Vers 1, 1, Vers 8 und das andere, was ich zitiert habe, war 1. Korinther 4, Vers 7. Damit die überschwängliche Größe von Kraft, die Größe der Kraft sei von Gott und nicht von uns. 2. Korinther 4, Vers 7 und 2. Korinther 1, Vers 8.
Also diese Aussage, die du gesagt hast, die ist falsch, die fühlt ja immer auch in der ersten Stelle wahrscheinlich. Ne?
Die Aussage, ich wiederhole gerade, die Aussage, dass Gott uns nicht über unser Vermögen versucht oder dass Gott nicht über unser Vermögen versucht, oder uns nicht eine etwas zukommen lässt, was größer ist, als wir tragen können. Das fußt auf 1. Korinther 10, Vers 13. Aber hier ist ganz klar die Rede, dass Paulus über das Maß hinaus, also über unsere, die Kraft beschwert wurde. Das heißt, er hat eine Last bekommen, die wurde ihm auferlegt, die war größer, als er tragen konnte. Dort ist ja von, ich muss jetzt 1. Korinther 10 aufschlagen, dort heißt es ein bisschen anders. Er versucht, oder wie? 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13 geht es um eine Prüfung. Eine Prüfung, Gott ist treu, der euch nicht über euer Können hinaus versuchen lassen wird oder prüfen lassen wird, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Das ist 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfung, mit der Gott schickt mit der Prüfung auch einen Ausgang. Der Ausgang ist, dort wo ich mich auf Gott verlasse, der Ausgang wird irgendwie geschaffen, aber ich darf mich auf Gott verlassen. Aber es kann sein, dass die Prüfung eine Last ist, die größer ist, als ich tragen kann. Das ist ein Unterschied. Gott prüft mich, indem er mir eine Last auferlegt, die größer ist, als ich tragen kann. Die Last ist so groß und jetzt ist die Frage, was tue ich jetzt? Ich werfe mich auf Gott und Gott sagt, gut, ich schicke dir den Ausgang. Ich muss nicht verzweifeln. Ich darf auf Gott vertrauen, der den Ausgang schickt. Bei Paulus war es so, der hat mich befreit aus dem Tod. Bei uns ist es ein Ausgang, Gott weiß schon, was er tut. Aber es gibt Situationen, wo wir eine Last tragen, wo wir sagen, das ist, ich breche darunter zusammen. Ja, ich breche darunter zusammen. Aber ich kann jetzt mich auf Gott werfen, der die Toten auferweckt. Und das ist der Ausweg aus der Prüfung. Dass ich mich jetzt auf Gott verlasse. Was 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, ist, dass Gott uns nicht Prüfungen schickt, wo wir von vornherein nicht genügend bekommen. Oder? Also durchfahren. Das ist nicht so. Er gibt die Prüfung und dann kommt er gleich.
Also die Prüfung ist, ob die Last, die zu schwer ist. Ja? Und dann
die Prüfung ist durch eine Last, die uns auferlegt wird. Ja, richtig. Probleme fördern, also das Gottvertrauen. Und fünftens, wenn wir Probleme haben, brauchen wir Unterstützung im Gebet. Ganz wichtig. Also ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt Probleme hast, dann brauchst du Menschen, die du anrufst und sagst, bitte betet für mich. Eine ganze Reihe von Leuten oder Gemeinde, weil es braucht einfach Gebet. Paulus sagt das auch hier in Vers 11. Da sagt er, wobei auch ihr mit Flehen für uns unterstützt. Zusammen mit uns wirkt, also die Paulus und die anderen Korinther beten in der Situation und durch dieses Beten unterstützen die Korinther den Paulus, damit schlussendlich Gott verherrlicht wird. Und viele Leute Gott danken. Aber in diesen Problemen, die wir haben, in diesen schweren Situationen, die auf uns zukommen, die kommen ja nur zeitweise. Es gibt so einen Schub, oder? Da gibt es wirklich große Krisen und Probleme. Da brauchen wir ganz besondere Gebetsunterstützung. Und dann helfen wir zusammen. Und dann danken alle dem Herrn, wie sie dann sehen, jetzt hat der Herr eingegriffen. Und dann danken viele Leute dem Herrn, weil sie ja gebetet haben dafür. So wird dem Herrn viel Ehre und viel Dank gegeben. Vers 11 steht jetzt hier. 2. Korinther 1, Vers 11. Brauchen wir also Unterstützung im Gebet? Sechstens, körperliche Erleichterung ist ein Geschenk. Sechstens, körperliche Erleichterung ist ein Geschenk. Immer noch Vers 11. 2. Korinther 1, Vers 11. Damit von vielen Menschen, von vielen Personen, unseretwegen gedankt werde, wofür? Für das Geschenk, für die Gnadengabe, die uns zuteil geworden ist. Was war die Gnadengabe? Die Lösung. Gott hat ihm das Problem weggenommen. Das war in dem Fall irgendeine Bedrängnis, die seinen Körper, wo er dachte, er werde sterben. Aber der Herr hat ihn wieder herausgeholt. Das heißt, Gott hat es ihm geschenkt, dass er weiterleben darf. Das heißt, das war ein Geschenk, dass er wieder gesund wurde oder dass er nicht erdrückt wurde oder was auch immer das war, ja, dass er nicht umgebracht wurde. Es war ein Geschenk von Gott. Also wir lernen, wenn der Herr uns körperliche Erleichterung gibt, in dem Fall wie bei Paulus, das ist ein Geschenk. Das ist eine Gabe, Gnadengabe heißt sie im Griechischen. Paulus hat weiterleben dürfen im Leib. Hat gedacht, er stirbt, aber es war nicht so. Und was macht er jetzt mit seinem körperlichen Leben, das er zurückbekommen hat? Er dient damit Gott. Und es ist eine Führung. Ob wir gesund sind oder krank, das ist eine Führung von Gott. Manche von uns sind krank, manche von uns sind stark gesund und manche hat einen Körper, der leicht krank wird, andere hat eine Konstitution, der wird überhaupt nicht krank. Das ist eine Führung von Gott, und wollen wir danken dafür. Und jeder, so wie der Herr es möchte, und wenn der Herr uns das so geführt hat, dass wir krank sind, dann wird er sich anders verherrlichen, durch unsere Schwachheit. Und wenn wir gesund sind, dann wollen wir uns einem gesunden Leib zur Verfügung stehen, dass er auch sich da verherrlichen kann. Zum Schluss, alles soll zur Ehre Gottes dienen. Das ist das siebte. Da heißt es im Text in 1. Korinther 2, Vers 11, damit von vielen unseretwegen gedankt werde für die Gnadengabe, die uns durch viele zuteil geworden ist. Also das Ziel ist, dass viel Dank zum Herrn aufsteigt. Viel Ehre, viel Lob. Und wenn es Schwierigkeiten gibt in unserem Leben, der Herr lässt es zu, der Herr greift dann irgendwann ein, auf seine Weise, entweder durch Durchhilfe oder Abhilfe, aber damit das Ziel erreicht wird, er soll gelobt werden. Das waren jetzt so ein paar Sätze und ein paar Gedanken rausgegriffen aus 1. Korinther 2, 2. Korinther 1, Entschuldigung, 2. Korinther 1. Sind da jetzt von eurer Seite Fragen? Wir haben jetzt von Problemen allgemein gesprochen, oder allgemeiner Art. Probleme sind so vielfältig, Schwierigkeiten sind so vielfältig in unserem Leben. Und wenn es im zwischenmenschlichen Bereich ist, wenn wir Probleme mit Christen haben, was mich betrifft, muss ich das zuerst mal akzeptieren. Es gibt dann Dinge, wo ganz klar Sünde im Spiel ist, dann müssen wir dann auch handeln. Wir haben gestern davon gesprochen, also wenn da Probleme deshalb entstehen, weil da zum Beispiel jemand lebt in Unzucht in der Gemeinde, ja, das ist ja auch ein Problem, ja, aber da müssen wir handeln. Gott gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir dieses Problem angehen. Ja. Die Gemeinde ist heilig und rein. Die Gemeinde darf nicht durch was Böses wie ein Sauerteig dann durchsäuert werden. das Böse ist der Sauerteig hier und der durchsäuert dann die ganze Gemeinde. Alle denken sich, ja, wenn der, dann darf ich auch. Und so entsteht dann so wird die Gemeinde kaputt gemacht. Das Niveau wird gesenkt, man richtet sich nicht mehr nach der Bibel. Und das Zeugnis wird geschmälert oder ist völlig dahin. Und der Satan hat gesiegt. Deshalb muss hier, wenn also Sünde geduldet wird, offensichtliche Sünde, dann muss man handeln. Dann muss man eingreifen. Und wenn in einer Gemeinde das so weit um sich gegriffen hat, dass man nichts mehr machen kann, weil niemand mehr will, weil niemand was tun will, dann ist das nicht mein Platz. Dann gehe ich woanders hin. Muss man sich einen anderen Platz suchen. Aber nicht ohne Kampf. Nicht ohne Kampf. So, da muss man mit den zuständigen Leuten reden und sagen, so geht's nicht. Das ist Sünde, wie ihr lebt. Das ist Sünde. Ihr duldet Sachen in euren Reihen, wo Gott ganz klar sagt, hier und hier und hier in der Schrift steht es. Gott sagt, das ist Sünde und ihr lasst es einfach zu und tut nichts dagegen. Da muss man den Leuten ins Gewissen reden. Wir haben das ja heute in vielen Gemeinden. Wir haben ziemlich traurige Zustände. Da wird über Sünde hinweg, geht man über Sünde hinweg. Das ist dann ganz ernst. Zum Beispiel, wir haben das kann jetzt auch die Lehre sein, das Wort Gottes, oder? Wenn das Wort Gottes so verwässert wird, dass man gar nicht mehr über Sünde spricht und das Evangelium gar nicht klar verkündigt wird. Wir haben heute auch eine Art und Weise der Evangelisation, wo man, ja, das ist so eine Option, du kannst dich ja für Jesus entscheiden, dann wird alles gut und man spricht nicht mehr über das eigentliche Problem, die Sünde, der Verkündigung, sondern man spricht nur noch, Gott hat dich lieb. Du willst ein schöneres Leben haben, komm zu Gott, Gott hat dich lieb. Ja, und was musst du machen? Ja, streck die Hand hoch und sag, ich will Jesus aufnehmen und dann passt das. Zum Beispiel eine falsche Lehre, oder? Da muss man klar sagen, so geht das nicht. Die Schrift sagt ganz klar, es muss über Sünde gepredigt werden. Es muss das Gesetz Gottes gezeigt, die Maßstäbe Gottes müssen auch angeführt werden, sodass der Mensch weiß, das ist Sünde. Heute wissen die Leute nicht, was Sünde ist. Also, gerade sexuell, auf sexuellen Gebiet sowieso, was Schamhaftigkeit ist, weiß überhaupt niemand mehr, denn das Wort hat man gestrichen. Ja? Keuschheit, Schamhaftigkeit, das sind Worte, die man nicht mehr verwendet, weil man sie nicht mehr mag. Folgedessen wissen die Leute überhaupt nicht Bescheid. Und das muss aber verkündigt werden. Rolle der Frau und so weiter, über diese Dinge möchte ich morgen noch reden. Es sind so, oder eben, eine pluralistische Lehre, es gibt die Wahrheit, jeder seine Wahrheit, jeder für sich. Jeder soll denken, was er will und das Wichtigste ist einfach, dass Gott dich liebt. Das geht nicht. Also auf lehrmäßigem Gebiet gibt es hier viel Nöte. Auf sexuellem Gebiet habe ich schon gesagt. Dann Materialismus, Habsucht. Die Bibel erwähnt das in 1. Korinther 5 als eine ganz ernste Sache. Habsucht ist ein Grund für jemand Gemeinschaft zu entziehen. Steht in 1. können wir lesen. 1. Korinther 5. Vers 10. Vers 9, ich schrieb euch in dem Brief nicht mit unzüchtigen Umgang zu pflegen und zwar nicht ganz und gar mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den habsüchtigen und räuberischen Götzendienern, dann müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Aber nun schreibe ich euch nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet wird und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher, also Lästerer, oder einer ist, der sich berauscht, ein Trinker oder ein räuberischer ist, mit solchen nicht einmal zu essen. Schläger, gut, das ist uns klar, aber Lästerer, Habsucht, Lästerung, Götzendienst. Wir haben zwar nicht diesen altmodischen Götzendienst, wir haben modernen, einen anderen Götzendienst, aber wenn das Leben geprägt ist von einem materialistischen Christentum, heute heißt das, wie heißt es, Wohlstandsevangelium, oder? Da wird geprägt, also ich denke jetzt an eine Frau, wie heißt sie schnell? Die hat zwei Lastwagen, macht Vorträge, Evangelisation und hat zwei Lastwagen. Wie heißt sie? Meier. Joyce Meier. Zwei Lastwagen, um ihre Garderobe mitzuführen. Ja? Und sie verkündigt ein Wohlstandsevangelium. Und sie macht Witze und es ist lustig und die Leute haben sie gern und hören sie gern. Aber es ist nicht echtes Evangelium. Und dann leben die Leute auch so. Ja? Ein habsüchtiges Leben. Das ist ein Grund für Gemeinschaft zu entziehen. Lästerung, schlecht reden über andere. Menschen, die schlecht reden über andere, das ist ein Sauerteig, der kann die ganze Gemeinde zerstören. Da muss man vorgehen. Das darf man nicht dulden. Dass jemand herzieht über die Gemeinde, über einzelne Christen.
Wenn man jetzt eine Schwester im Leben hat, dann kann man weiß, was man jetzt speziell als Mann jetzt auch dieses Absolut und dieses Vorschlag von der Leben irgendwie ist. Also manchmal kommt mir dann auch, wie soll man konkret das ansprechen, dass das nicht gut ist? Weil auch manchmal, wenn man dann etwas anspricht, dass das eben nicht im Sinne das Wort nicht entspricht, dann wird so der Kopf geschmissen, habe ich jetzt schon zweimal erlebt. Ja, aber, also jetzt nicht mehr. Ja, aber sie sagt doch so gute Sachen und sowieso sie, ja, also so positiv und dann weiß man ja, also man weiß ja, das ist ja schon eine Schwester im Herrn, sie ist ja noch jung im Glauben, aber irgendwie, das kommt nicht an, verstehen Sie mich oder nicht? Das kommt nicht an, dass ich sagen will, das, was ich bekomme, ist nicht Gottes Wort.
Da müsste man am besten konkrete Sachen herausnehmen aus einer Predigt. Da gibt es genügend, wo man das zeigen kann, dass sie was anderes lehrt, als was die Schrift lehrt. Dann könnte man zeigen auch, dass wir mit dem Wort Gottes keine Geschäfte machen sollen und dass wir nicht für diese Welt leben sollen, diese Welt lieben sollen, die Güter dieser Welt. Man müsste jetzt, also je konkreter, desto besser natürlich. Am besten eine Predigt gemeinsam anhören und dann abstoppen und dann schauen, was hat sie jetzt gesagt. Jetzt schauen wir, was die Schrift sagt. So ist am besten, weil die Leute merken das nicht. Ja, die hat ein paar gute Sachen, die hat sie, natürlich sagt sie gute Sachen, klar. Aber das andere ist rein eingemischt. Ja, die Rolle der Frau überhaupt, das hat sie nicht verstanden. Ja. Ja. Stimmt, bitte.
Was ich manchmal mich frage, so, ja, lästern. Also bei mir kommt es oft genug vor, mich ehrlich zu geben, dass wenn ich mit meinen Arbeitskollegen zusammen bin oder so, also ja, in der Welt, dass mir dann auch oft mal, wo ich muss mir aber sofort aufhalten, dass das jetzt voll falsch war.
Selber, sobald, wenn ich selber sündige, sofort Buße tun.
Ja, irgendwie passiert es ja doch immer wieder. Also
dann sofort wieder Buße tun. Man kann auch beten, Herr, erinnere mich das nächste Mal, bevor ich es tue, darf man wirklich beten. Der Herr hilft uns schon. Wir haben Gewohnheiten in unserem Leben und der Herr hilft uns, die Gewohnheiten abzubauen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Gewohnheiten muss man, da muss man Es dauert eine Zeit, bis man eine andere Gewohnheit sich angewöhnt hat. Aber der Herr kann uns helfen und er kann dafür beten. Wenn wir beten nach seinem Willen, hört er uns, steht in der Bibel. Denn wer das beten, was in seinem Willen, und das ist ganz sicher in seinem Willen, kann ich damit rechnen, dass er jetzt
hört.
Ja, also sofort Sachen in Ordnung bringen und Sachen aufdecken oder das braucht in einer feinfühligen Weise natürlich. Aber wenn man jetzt sieht, jemand redet über andere Christen schlecht und zwar er macht sie schlecht oder er stellt sie schlecht dar, dann müsste man sagen, wo sind die Beweise? Gib mir die Beweise für diese Aussage. Gib mir den Beweis. Wenn der Beweis hat, gut, dann kann man mit demjenigen dann darüber reden, man hat Beweise. Aber das Lästern und das Schmähen ist ja oft so, dass man redet negativ über andere, man redet über Motive anderer oder man verbreitet irgendwelche negativen Sachen und man hilft gar nicht der Sache dadurch, sondern man einfach, weil man gerne halt redet über die anderen. So geschieht es ja oft, was Neues. Hast schon gehört, das. Und dann entstehen ja auch Gerüchte. Das Ganze geht ja immer weiter. Und man merkt dann, dass der Kern der Wahrheit ist, wie soll ich sagen, die Wahrheit ist nicht mehr genau die ursprünglich, das, was ursprünglich wirklich passiert ist, deckt sich nicht mit dem, was da immer weitergegeben wurde. Also da muss man unterbinden. Ja. Und wer das nicht aufhört, wer negativ gegen Gottes Volk vorgeht, der muss zur Verantwortung gezogen werden. Das sind die Leiter der Gemeinde, müssen mit dem reden, sagen, so geht's nicht. Und wenn er das nicht einstellt, dann muss man das tun, was Paulus hier sagt. Muss man sich den Umgang mit ihm leiten und das öffentlich machen. Aber mit Beweisen, man muss Beweise haben.
Das ist ein Kriterium für heutige Formen des Götzendienstes.
Also Habsucht ist Götzendienst, sagt Paulus einmal. Habsucht ist Götzendienst.
Wie kann ich das unterscheiden? Also Besitz, haben wir vorhin gesagt, ist etwas Angelegtes, von Gott in uns Angelegtes. Und Habsucht ist der übertriebene Wunsch nach Besitz. Wie kann ich bei mir oder insgesamt unterscheiden, wo der übertriebene Wunsch nach Besitz beginnt?
Ich meine, die Frage ist, strebe ich nach Gewinn? Das Gewinnstreben an sich, das wird ja verurteilt schriftlich. Das mehr haben wollen. Manche Leute denken, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn, um Gewinn zu haben von sich. Das ist eindeutig Habsucht. Das steht in 1. Timotheus 6. Vers 5. 1. Timotheus 6, Vers 5. Da geht es hier um Beschäftigung von Menschen, deren Denksinn verderbt ist, die der Wahrheit beraubt sind, die der Meinung sind, die Gottseligkeit oder die Gottesfurcht sei eine Quelle des Gewinns oder ein Mittel des Erwerbs. Von solchen halte dich fern. Da muss er sich enthalten, muss er sich Umgang meiden. Also das Gewinn, Vers 10, die Wurzel aller Übel ist die Geldliebe. Es geht um die Liebe zum Geld. Da steht nicht, die Wurzel aller Übel ist das Geld. Es ist die Liebe zum Geld. Es gibt ja reiche Christen. Die Frage ist, was jetzt die reichen Christen mit dem Reichtum tun. Und es gibt arme Christen, die Geld lieben. Das ist nicht in Ordnung, ja. Also ein Habsüchtig und geldliebend kann genauso ein Armer sein, vielleicht sogar noch mehr als ein Reicher, je nachdem. Ja, das ist... Bitte?
Seine Herzenshaltung den Dingen gegenüber oder was
ist das? Ja, das ist das Schwierigere, weil eigentlich steckt die Habsucht im Herzen, aber irgendwie wirkt sie sich aus. Und es muss was Offensichtliches sein in 1. Korinther 5. Muss was Offensichtliches gemeint sein, sodass dass die anderen das alle sehen, alle merken. Sonst können sie ja nicht überzeugt werden. Oder? Es muss ja etwas sein, wo alle überzeugt sind. Wenn er sagt, alle müssen jetzt dem die Gemeinschaft entziehen, dann müssen alle dahinter stehen. Dahinter stehen können nur alle, wenn alle das sehen und merken und sagen, ja genau, das stimmt, das ist so einer. Also das ja. Muss schon exzessiv sein. Bitte.
Ist da nicht die Gefahr, dass wir dann urteilen über sein Herz, das wäre dann ja verurteilen gedacht.
Ich darf nur das, was ich mit, wo ich Beweise habe, verurteilen. Ich darf nie verurteilen oder überhaupt urteilen, beides. In dem Fall. Ich darf nicht Motive, Beweggründe eines Menschen, die ich nicht kenne, darf ich nicht urteilen. Darüber darf ich nicht richten. Aber über Taten muss ich, das darf ich nicht hier ungeschehen lassen. Also das muss also hier eine Auswirkung haben.
Aber Götzendienst wird hier noch separat erwähnt.
Ja, damals war es klar, für uns heute ist es schwieriger. Damals war es klar, was Götzendienst ist. Die lebten ja in Korinth, da gab es genügend Götzen, also richtige Götzen. Er sagte, die gehen sogar opfern zu den Götzen, oder? Bringen da Opfer, Fleischopfer zu den Götzentempel. Da, das ist ganz klar. Heute ist es schwieriger, weil wir ja, jedenfalls bei uns ist es schwieriger. Aber es gibt ja, in Russland habe ich gemerkt, wo waren wir? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da waren solche Bäume und die Leute sind hingegangen, haben solche Stoff ist runtergefetzt, ist runtergegangen von den Bäumen und das war irgendein Götzenkult in Russland. Ich weiß aber nicht mehr, was das genau war. Die Leute sind da hingegangen, haben dort ihre Probleme dem gebeichtet, dem Baum und so. Das ist offensichtlicher Götzenkult und das kann ein Christ, das kann man nicht dulden. Das schließt aus. Oder sowas. Wie das jetzt bei uns im Westen ist, ob es die Esoterik ist oder Okkultismus. Ja, aber wie äußert sich das? Ja, nur ist schwierig, so jemanden die Gemeinschaft zu entziehen. Da müsste schon was Offensichtliches, was Handfestes müsste man haben. Es müssen solche Dinge sein, wo alle klar überzeugt werden in der Gemeinde. Also wenn jetzt jemand von euch da zu irgendeinem Baum geht und er beichtet dem Baum seine Sünden, das ist dann allen klar, oder? Ja, das ist wirklich Götzendienst. Und er sagt, ich mache das weiter so und ich will das so. Das ist mein Baum. Ja, und ja, es geht nicht. Das ist auch allen klar. Oder jetzt, wenn jetzt da einer Yogi wird oder was weiß ich, das ist dann auch klar. Ein Yogi. Yoga. Ja. Das ist übrigens die katholische Kirche, ja, die haben das Yoga haben die gefördert. Das ist ja wirklich Götzendienst. Ich habe Yoga betrieben, ich habe nur das einfachste Yoga betrieben, das körperliche Yoga, aber ich habe mich aber auch meditiert und da diesen Om angebetet, hab zwar, das war ein Mantra, das man vor sich her gesagt hat, und man hat da ist im Yogasitz gesessen, hat mal meditiert und hat Kopfstand gemacht und alles Mögliche und Atemübungen und hat immer das Prana aus dem Kosmos eingeatmet, die kosmische Kraft und dann wieder ausströmen lassen in den Körper. Das war klassische Esoterik, ja, unter dem Namen Yoga. Das ist Götzendienst.
Das sind für mich so ferne Dinge, die ja sowieso niemals in Frage kommen. Und denn wieso sollte ich mich damit beschäftigen? Wenn ich jetzt an die Israeliten denke, dann war deren Götzendienst immer sehr nah an den Dienst des wahren Gottes angelegt. Zum Beispiel die Sache mit dem goldenen Kalb. Da war ja Gott, der gesagt hat, opfert mir ein Kalb oder eine Kuh oder Schaf oder Rinder oder was auch immer. Und das haben sie getan, um Gott zu ehren. Und jetzt waren sie in irgendeiner komischen Situation und hat Aaron gesagt, naja, mach euch einen Fall. Eigentlich sehr nah an dem, was Gott vorgegeben hat, so scheint es mir. Haben sie jetzt ein goldenes Kalb gemacht, das ist goldene Kalb. Also eigentlich das, was Gott gesagt hat, von Gott gelöst und angebetet. Oder ja, die Sache mit der Schlange, eher eine Schlange, war eigentlich von, etwas von Gott gegeben ist. Und sie haben dann die Schlange angebetet. Nicht mehr Gott, der hinter der Schlange steht, der sie gegeben hat, sondern sie haben diese. Also ja. So frage ich mich, was ist bei uns hier? Sind irgendwie, haben wir eine richtige Religion, haben wir einen richtigen Gott, aber irgendwo werden sie genauso ähnlich in unserem Bereich gefährdet sein, die Sache von Gott selbst zu lösen. Da frage ich mich, was ist, wo stehen wir in der Frage zu liegen?
Ja gut, bei den Israeliten war es auch das Bildnis. Du sollst kein Bildnis machen und sie haben dann gesagt, ja, das ist das, dieser Gott, das ist der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben ja den Jahwe gemeint mit dem Stier, oder? Das heißt, sie haben Gott dargestellt als einen Stier und das geht nicht. Denn Gott ist kein Stier. Bitte? Ja. Gott ist zwar stark, noch stärker als ein Stier. Man könnte sagen, ja, aber ich stelle die Kraft Gottes dar durch den Stier. Oder? Also Gott ist stark und beständig und fest, wunderbar. Also Gott ist Stier. Aber was sagt dann der Stier über Gottes Weisheit? Über Gottes Liebe? Das ist immer ein falsches Bild von Gott. Vielleicht ist es das falsche Bild von Gott, das man vermittelt. Wenn jemand ein falsches Bild, falsches Gottesbild vermittelt, das wäre ja auch eine Hinführung zum Götzendienst.
Römer 1, dass die Menschen ja, die Herrlichkeit Gottes mit dem des Menschen vertauscht haben und dass sie dem Geschöpf anstatt dem Schöpfer Ehre erwiesen waren und so weiter. Und wir sind ja eine Gesellschaft, wo eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja. Ich meine nicht all diese Dinge. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir an Anbetung betreiben, um das zu wissen. Also wo sie Gott im Denken alles um den Menschen dreht.
Ja. Ja, Menschenverehrung.
Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich hingehe und mich vor Willi niederknie oder so, aber einfach. Ja.
Homosexualität, ich meine, es ist aktuell. In der evangelischen Kirche. Homosexualität, gar kein Thema, alles klar, geklärt, ist erlaubt und so weiter. Viele Pfarrer sind Homosexuelle. Das, wenn sowas zum Beispiel, also das heißt, hier wird das Niveau gesenkt, hier werden Sachen geduldet, die Schrift sagt ganz klar dagegen, spricht ganz klar dagegen, also das wäre zum Beispiel auch ganz, ganz deutlich ein Punkt, wo man sagen muss, Gemeinschaftsentzug. Also wenn jemand Homosexualität betreibt, ja, und sagt, er nebenbei als Christ, das geht nicht. Es gibt ja Leute, die haben homosexuelle Neigungen. Ja. Der eine hat Neigung zum Stehlen, der andere hat Neigung homosexuelle Neigungen. Ja. Keine Frage, wir sind ja alle Sünder. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich damit, mit den sündigen Neigungen? Bitte.
Wir haben eben gesagt, dass ein falsches Gottesbild auch Götzendienst erkannt. Und jetzt ist zum Beispiel dieses Thema, was bei einigen Christen immer wieder für Auseinandersetzung sorgt, ist die theistische Evolution. Wenn man also in seiner Verkündigung mit einpflicht, dass Gott durch Evolution geschaffen hat, wäre das bereits ein Grund, zu sagen, dass sein Götzen hier?
Ja, jedenfalls ist es eine falsche Lehre, die dann große Auswirkungen hat, denn dann glaube ich ja nicht mehr an Adam und Eva, oder? Das geht ja dann gar nicht. Und dann, aber dann ist die ganze Sündenfallgeschichte ein Märchen und damit habe ich eine Grundirrlehre dann schon. Wenn ich das nicht für wahr halte, was in 1. Mose 3 steht, dann fehlt mir jegliche Basis. Das ist eine grobe Irrlehre, die kann nicht geduldet werden. Und da ist theistische Theologie unbedingt abzulehnen. Natürlich ist wagen den Schritt dann nicht so weit und denen würden dann sagen, ja, aber das nehme ich doch noch an, aber irgendwie, wenn du es dann nachbohrst, merkst du, sie nehmen es doch nicht an. Sie nehmen es nicht wirklich buchstäblich.
Also wäre das auch ein Grund für die Mannschaft?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, wo jemand, das ist ja grobe Irrlehre oder grobe moralische Vergehen. Das sind diese beiden Dinge. Auch die Lehre über die Schrift. Heute ein ganz wichtiges Thema. Ist die Heilige Schrift irrtumslos? Ist das alles Wahrheit? Oder, na, kannst nicht alles so nehmen. Wer so lehrt, das ist ein Sauerteig, der die ganze Gemeinde, also der die Gemeinde durchsäuern kann. Ich habe das erlebt. Man mag es nicht für möglich halten, in freikristlichen Kreisen. Eine Gemeinde so in der Art wie ihr, sind Brüder aufgestanden und haben das gelehrt. Man darf nicht alles als Wort Gottes annehmen, was in der Bibel steht. Es gab eine Gemeindespaltung, 17 Leute sind weggegangen von der Gemeinde. Ich habe das fast nicht glauben können. Da musste auf jeden Fall, wahrscheinlich hätten sie noch schneller handeln sollen, da hätten sie nicht so viel verloren. Die Leitung hatte wahrscheinlich ein bisschen zu lang gewartet, wollten die noch gewinnen und dann haben die aber inzwischen schon so stark Werbung betrieben und haben noch andere mitgerissen.